Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraft und Familie, der Podcast für starke Familien, für mehr Verbindung, Leichtigkeit und Harmonie im Familienalltag. Ich freue mich mega, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Therese, Sozialpädagogin, Mama und Ehefrau und zeige dir hier mit dem Podcast Wege auf, wie du mehr Leichtigkeit und Harmonie in deinen Familienalltag bringen kannst, mit den Kindern, aber genauso mit deinem Partner. Und wenn du nicht nur wöchentliche Impulse von mir haben möchtest, sondern tägliche Impulse, dann folge mir bei Instagram, Therese Gebler. Da bekommst du zumindest fast täglich Impulse von mir. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraftwort Familie. Heute habe ich die wundervolle Laura mit bei mir. Wir wollen über Hausaufgabenzeit sprechen. Das, was viele Eltern zur Verzweiflung bringt, aber nicht nur die Eltern, sondern auch die Kinder. Und da werden wir heute drüber sprechen. Und zu Beginn möchten wir natürlich, dass erstmal, dass Laura sich vorstellt, dass sie überhaupt wisst, wer Laura ist. Sie ist ebenfalls Familienbegleiterin und Ergotherapeutin. Aber ich übergebe jetzt einfach mal das Wort, dass sie selber etwas über sich erzählen kann. Also Laura, wer bist du? Was machst du? Erzähl kurz etwas über dich.
Ja, hallo, ich bin Laura Pönig. Ich bin Eltern- und Familienbegleiterin und Ergotherapeutin und habe meinen Schwerpunkt auf erschöpfte Mütter gelegt.
Sehr schön. Heute geht es ja zum Thema, habe ich aber schon angekündigt, Hausaufgabenzeit. Wie bist du dazu gekommen?
Also ich arbeite ja nun schon seit 2013 mit Familien, nicht nur im therapeutischen, sondern auch im pädagogischen Bereich und habe das erste Mal so Erfahrungen gemacht als Ergotherapeutin, als Familien zu mir kamen und meinten, das Kind kann sich nicht konzentrieren, die Aufmerksamkeit ist schlecht. Die Hausaufgaben werden nicht gemacht und es ist einfach immer Stress und Streit und Frust und Ärger, wenn es um das Thema Hausaufgaben und Schule geht. Mhm. Und nun bin ich ja selbst Mama von einem Schulkind und habe dann irgendwann festgestellt, ja, das kann zu viel Frust und Streit führen, wenn die Kinder keine Lust auf Hausaufgaben haben und die Mama schon erschöpft ist und auch nicht mehr kann und die dann, dass sich alles hochschaukelt und eigentlich jeder nur noch denkt, bitte lass dieses Thema vorbei sein.
Mhm. Ja, genau. Das ist auch meine Erfahrung, dass Hausaufgaben ist hochexplosives Thema in ganz vielen Familien. Und auch bei uns zu Hause war inzwischen nicht mehr so sehr, aber gerade im Grundschulalter war es doch ein präsentes Thema. Und wo ich heilfroh war, dass zu 80, 90% der Hort diesen Part übernommen hatte. Aber dieses Glück haben natürlich nicht alle Eltern, beziehungsweise gibt es auch im Hort dann Zeiten, dass der Hort eben das nicht abdecken kann. Und da ist jetzt die große Frage, oder vielleicht erstmal angefangen, aus deiner Sicht, warum ist gerade die Hausaufgabenzeit so emotional belastet, so eine explosive, gefährliche Zeit?
Ja. Naja, wann werden Hausaufgaben gemacht? Meistens am Ende des Tages oder am Nachmittag, ne? Der Kooperationstank des Kindes, also der musste ja schon den ganzen Tag sich an die Rahmenbedingungen halten. Es musste lernen, es musste Konzentration aufrechterhalten und dann werden am Nachmittag, wo man ja eigentlich ins Spielen möchte und wo man eigentlich jetzt Freizeit möchte, muss man sich jetzt wieder mit diesem Thema beschäftigen. Das sorgt natürlich bei den Kindern für totalen Frust und einfach einen totalen Motivationsdurchhänger, aber auch natürlich bei der Mama oder bei dem Papa, die ja auch schon eine gewisse Arbeitszeit am Tag hinter sich haben und alle eigentlich gar keine Kraft und Energie mehr haben, um diese Hausaufgaben jetzt zu machen. Ne? Aber jeder weiß, wir müssen das machen. Und dieses wir müssen das machen erzeugt extrem viel Druck auf beiden Seiten. Ne? Die Mama möchte natürlich, dass die Hausaufgaben, oder der Papa oder die Familie möchte gern, dass die Hausaufgaben jetzt gemacht sind, weil wir natürlich das Beste für unsere Kinder wollen und wollen, dass sie eine gute Schulbildung erlangen und dass die dann später in der Zukunft einfach einen guten Job oder eine sichere Zukunft gehen können. Und den Kindern ist das aber auch natürlich so noch nicht bewusst, ne?
Ja. Genau. Was aus meiner Erfahrung, wenn ich mit anderen Eltern zusammenarbeite, was ich da auch oft beobachte, zum einen diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast, wir wollen das Beste für unser Kind und wissen, wie wichtig Bildung ist. Gleichzeitig aber auch diese gesellschaftliche Erwartungshaltung. Wie stehe ich denn da, wenn mein Kind die Hausaufgaben nicht hat? Wenn mein Kind immer die Hausaufgaben vergisst oder schlecht in der Schule ist? Also wir sind ja in der Gesellschaft so leistungsbezogen und das steckt bei fast allen Eltern drin. Und ich will mich da selber nicht ausnehmen. Also wir sind ja da schon alle geprägt. Und dieses sich erstmal bewusst zu machen, worum geht's denn hier eigentlich? Ist das gerade meine Erwartungshaltung oder die Erwartungshaltung der Schule, der Lehrer, der Gesellschaft? Wie reagieren wir als Eltern, wenn unser Kind eine 1 mitbringt? Und wie reagieren wir als Eltern, wenn es eine 4 mitbringt? Ja, und sich da einfach selber zu reflektieren, ist das gerade mein eigenes Thema oder geht es hier gerade wirklich noch um das Kind? Also das finde ich auch, wo Eltern sich mal ganz ehrlich in sich reinhorchen können sollten, um zu sagen, okay, was ist das gerade mein eigener Druck, was ich auf das Kind projiziere? Oder handle ich wirklich aus reinster Liebe und das Beste für mein Kind?
Ja, und dann würde ich ganz gerne einfach auch noch einen dritten Punkt mit anbringen. Was habe ich als Mama, Papa denn selbst für eine Haltung zur Schule gehabt? Ne? Wie bin ich denn durch die Schulzeit gegangen? Habe ich das mit Freude gemacht und bin ich jeden Tag da hoch motiviert hin? Oder war das eher so, ich muss da hin? Ja, Schule macht mir keinen Spaß. Habe ich vielleicht auch noch Erlebnisse in der Schule gehabt, die für mich selbst auch sehr herausfordernd waren? Habe ich vielleicht auch Fächer gehabt, mit denen ich sehr, sehr kämpfen musste? Ne? Und das spielt ja alles da mit hinein.
Ja, ja. Genau. Unsere eigene Prägung, unsere eigene Geschichte, das ist bei der Hausaufgabenzeit, es ist egal, wo in der Familie, in der Erziehung, in welchen Bereichen, hat das natürlich einen ganz großen Einfluss. Und auch bei der Hausaufgabenzeit. Und das ist eben das, was ich auch eben sagte, da dürfen wir uns als Eltern erstmal selbstbewusst werden, was sind unsere eigenen Muster, Erfahrungen. Und bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, Schulzeit ist dann die Zeit, wo ich anfange, mich selber bewusst dran zu erinnern. Im Kindergarten, ich habe keine bewusste Erinnerung mehr daran, was mir da gefallen hat, was mir da nicht gefallen hat. Aber so ab Schulalter ist plötzlich das Gedächtnis da. Und beim eigenen Kind, wie du eben sagtest, kommt das dann wieder hoch. Ja? Und natürlich wollen wir das Beste für unser Kind. Und vielleicht auch die unschönen Erfahrungen, die wir gemacht haben, wollen wir natürlich nicht, dass unser Kind das genauso erlebt. Und ich glaube, da ist eben auch ganz viel Druck bei uns als Eltern, was wir bewusst, unbewusst auf die Kinder projizieren und sich das dann eben ja gerade bei der Hausaufgabenzeit widerspiegelt.
Ja, was ich auch häufig mitbekomme, ist bei Eltern, die schon etwas größere Kinder haben, also 5., 6. Klasse, wo der Lerninhalt ja nochmal etwas komplexer wird und Eltern dann oft so ein bisschen auch sich die Frage stellen, okay, was könnte denn die Lösung sein? Ne? Auch dann wieder in ihre eigene Geschichte zurückrutschen. Ne? Also so, oh Gott, bin ich zu dumm dafür? Ne? Mhm. Kann ich das selbst noch? Das kann ich nicht mehr. Wie war denn das jetzt mit der Formel? Wie haben wir das denn berechnet? Und da gibt es auch ganz häufig so diese Triggerpunkte. Ich habe das damals schon nicht gekonnt. Ich kriege das heute nicht hin. Und jetzt muss ich es meinem Kind beibringen. Mhm. Das spielt da oft auch noch rein, was weiterhin zu viel Stress führen kann. Ne? Einfach auch schon bei den Eltern, weil sie vielleicht wissen, die Hausaufgaben, die heute anstehen, die liegen mir selbst nicht. Ich kann mein Kind da nicht gut unterstützen, ja, weil mir das Thema fremd ist.
Ja, genau. Also, was mir gerade noch einfällt, jetzt nicht im schulischen Kontext, aber bei uns die Musikschullehrerin und gerade zur Corona-Zeit, wo ja, der Unterricht so nicht stattfand oder nur über online und dann zu Hause von den Eltern auch viel, dass man mit dem Kind das Instrument übt. Oder generell auch, nee, selbst als wieder Normalunterricht gewesen ist, aber es ist ja eine Stunde in der Woche, wo die Musikschule ist und dann ist ja Hausaufgaben üben auch zu Hause, das ist das Instrument. Und die Musikschullehrerin sagte, das ist immer mit Stress vorprogrammiert, weil sie als Lehrerin hat ja einen ganz anderen Stand bei meinem Kind, bei den Schülern, als ich als Mama. Mein Job ist, Mama zu sein und nicht Lehrerin zu sein. Und das ist, wo plötzlich bei den Hausaufgaben wechselt das ja. Dann bin ich nicht mehr diese Mama oder der Papa, sondern ich bin jetzt plötzlich die Schülerhilfe beziehungsweise eben die Lehrerin. Und da auch diesen Switch, dieses Verständnis für das Kind so zu haben und auch für ein selbst zu haben. Also dass das Kind diesen Switch machen kann, oh, das ist jetzt gerade nicht Mama, das soll jetzt wie meine Lehrerin sein. Und genauso auch ich, dass ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt gerade in dieser Position nicht die Mama, sondern ich nehme jetzt eine ganz andere Rolle ein. Und ich glaube, auch das ist für beide Seiten, für Kind und für uns als Eltern schwierig, was heißt schwierig, herausfordernd einfach, diesen Switch zu machen. Bei Hausaufgaben vielleicht weniger, aber gerade auch beim Musikinstrument üben. Bei uns haben wir immer gesagt, es ist Zeit, Geige zu spielen. Und meinten aber damit üben. Und mir ist es dann später bewusst geworden, das Spielen ist ja für ein Kind, Spielen macht Spaß. Und wenn das Instrument spielen soll, das ist ja von den Wording was ganz anderes. Also hat das Kind eine ganz andere Vorstellung darunter. Und auch diesen Punkt bei Hausaufgaben, wo man sich ja auch mal überlegen kann, was bedeutet das für das Kind? Was stellt sich denn das Kind darunter vor? Weil sie wissen, in der Schule, da muss ich da sitzen und mich konzentrieren und so weiter. Aber jetzt bin ich zu Hause und zu Hause mache ich eigentlich das noch von Kindergartenzeit. Da ist einfach Zeit zum Spielen. Und plötzlich ist die Schule jetzt auch zu Hause. Und ja, das darf das Kind natürlich auch, oder dürfen wir dem Kind begreifbar machen, warum da muss es jetzt diese Hausaufgaben, die Schule zu Hause machen. Und es ist nicht mehr diese reine Spielzeit. Und ich glaube, da ist ganz viel Verständnis, was immer von uns als Eltern beginnen muss.
Ja, das hast du sehr schön gesagt, ja. So ist es.
Deine Erfahrung. Das Kind kommt jetzt nach Hause. Sag mal, es ist in der 3. Klasse. Es hat Deutsch, Mathe, Hausaufgaben auf. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Oder was? Genau, erstmal, wann ist der richtige Zeitpunkt? Wann mache ich die Hausaufgaben?
Genau. Also in meiner Therapiepraxis habe ich das sowohl den Eltern als auch den Kindern mit dem Motor erklärt. Also wie schnell fährt gerade dein Motor? Wir haben das dann auch immer noch mal visualisiert in Form von, dass wir einen Tacho gemalt haben, richtig auf Pappe mit einer Tachonadel. Und dann durfte das Kind einstellen, wie fährt denn dein Motor? Und dafür gibt es 3 Bereiche. Der erste Bereich, das ist so ein gelber Bereich, da fährt das Kind ganz langsam. Das ist so das Schneckentempo. Man kann das auch mit der Spielstraße benennen. Und das ist so der Bereich, wo das Kind sehr träge ist, sehr müde, sehr erschöpft, vielleicht auch mit dem Kopf so ein bisschen auf der Hand lümmelt, die Körperspannung einfach ganz schlaff ist und man eigentlich das Gefühl hat, das Kind ist ganz müde und eigentlich auch gar nicht lernbereit. Ne? Und das ist auch so. Das Kind im gelben Bereich ist nicht lernbereit. Ne? Dann gibt es den grünen Bereich, das ist so unser Stadtverkehr. Da fahren wir ja im Endeffekt, was fährt man in der Stadt? 50 Stundenkilometer. Das ist der Bereich, wo das Kind am allerbesten lernen kann. Ne? Da ist es wach, da ist es konzentriert und da kann es sich auch am besten auf Aufgaben einlassen. Und dann haben wir den roten Bereich, das ist, wenn das Kind auf der Autobahn fährt, also mit Vollgas. Und das sind die Kinder, die ganze Zeit am Zappeln sind, die eigentlich so überall sind, aber nicht an ihrer Aufgabe, die auch ständig wieder mit neuen Themen anfangen, die Spielsachen in Form von Stiften und Kugelschreibern und Linealen finden, aber nicht zu ihrer Aufgabe kommen. Ja, und auch die Kinder im roten Bereich, also auf der Autobahn, die kriegen wir nicht dazu, dass sie konzentriert an der Aufgabe arbeiten. So ist als allererstes erstmal wichtig, zu schauen, in welchem Bereich fährt denn das Kind gerade. Und wie gesagt, man kann das gut visualisieren. Also man macht da einfach mal man zeichnet mal ein Tacho auf, also so einen Halbkreis, und macht da eine Tachonadel ran, malt die Bereiche eben gelb, grün und rot und lässt das Kind das auch erstmal einstellen, ne? Um erstmal überhaupt zu sehen, ist überhaupt gerade Zeit für diese Hausaufgabe? Ne?
Da gleich eine Frage dazu. Wie ist deine Erfahrung? Gelingt das den Kindern von Anfang an, dass sie das gleich entsprechend gut einschätzen können? Oder ist es auch ein Prozess, sich selbst da zu erkennen, ey, in welchem Bereich bin ich denn gerade?
Also tatsächlich, wenn wir das wirklich auch so beschreiben in Form von, du fährst im Stadtverkehr oder du fährst wie eine Schnecke oder du fährst auf der Autobahn, dann können die Kinder das extrem gut einschätzen. Ne? Also die können schon gut sagen, okay, ich fahre jetzt eher langsam wie eine Schnecke oder ich bin jetzt gerade wirklich so im Stadtverkehr und kann mich gut konzentrieren oder ich bin gerade total zappelig und bin eigentlich gerade auf der Autobahn unterwegs.
Ja. Okay. Und jetzt haben wir festgestellt, oder das Kind hat sich eingeschätzt und es ist roten Bereich.
Ja, genau. Genau. Nun braucht es, wir nennen das einmal die Ruhigmacht-Tricks oder die Wachmacht-Tricks. Ne? Also die Ruhigmacht-Tricks brauchen wir für die Autobahn, die Wachmacht-Tricks brauchen wir für das Schneckentempo. Und da dürfen Eltern einfach oder beziehungsweise das Kind darf das vor allen Dingen selbst entscheiden. Wie komme ich denn jetzt aus dem roten Bereich wieder raus? Und wichtig dabei ist, dass man nur 3 Ideen dafür entwickelt, weil alles andere ist zu viel. Also wir wollen, dass das Kind wieder ruhig wird. Also zum einen kann man erstmal ein warmes Fußbad machen, ne? Man kann ruhige Musik im Hintergrund laufen lassen. Man kann vielleicht auch eine kleine Handmassage machen, ne? Oder was wir auch häufig machen, sind so Zentrierungsübungen. Das bedeutet, das Kind hat zum Beispiel ein kleines Kissen auf dem Kopf und soll auf einem Bein stehen, ne? Und soll da, also wir machen das meistens mit einem Gong, ne? Es soll den Gong abwarten. Auch das ist etwas, was das Kind ein bisschen zurückbringt. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass Kinder, die so in dieser motorischen Unruhe gerade extrem drin sind, dass die wirklich erstmal wirklich Bewegung brauchen, ne? Dass sie wirklich erstmal sich auspowern müssen und vor allen Dingen Kraftübungen, Muskelübungen, also an Dingen ziehen oder schieben, die sich erstmal nicht wegziehen oder schieben lassen, ne? Um einfach erstmal dahingehend die ganze aufgestaute Energie wieder abzubauen, ne?
Ja.
Genau. Aber, und das finde ich sehr spannend, Kinder kommen auch selbst auf ganz wundervolle Ideen. Und was mir da auch immer wichtig ist, ist, selbst wenn wir als Erwachsenen schon feststellen, das ist eine ganz dumme Idee, was er sich jetzt ausgedacht hat, das wird nie im Leben funktionieren, bedeutet das aber auch, dass das Kind auch diese Erfahrung machen darf. Ne?
Ja.
Wenn wir ihm das vorneweg abnehmen und sagen, nein, das funktioniert so nicht, dann nehmen wir ihm was ganz Wichtiges, das ist nämlich diese Lernerfahrung. Ne? Also das braucht ein bisschen Zeit, ne? Bis der Motor so eingestellt ist und die Ideen so eingestellt sind, dass das Kind davon gut profitieren kann und das gut auch dann selbst ständig machen kann. Aber das Wichtigste ist immer, als erstes darf das Kind entscheiden, und wenn das Kind keine Ideen hat, dann kann man ja immer noch sagen, du, ich hätte eine Idee, willst du die mal hören?
Mhm.
Ja? Und wenn das Kind sagt nein, ja, dann darf es erstmal weiter überlegen.
Ja.
Und manchmal helfen auch erstmal 2 Ideen. Also, dass da nicht krampfhaft auf 3 Ideen, nicht mehr als 3 Ideen auf jeden Fall. Aber wenn das Kind eben nur 2 Ideen findet, dann kann es doch auch erstmal nur die 2 Ideen ausprobieren.
Mhm.
Ne? Letzten Endes wird das Kind vermutlich immer wieder nur seine eine Idee nutzen, die es favoritisiert.
Ja, ja.
Ne?
Ja, das finde ich auch so wertvoll, also in allen Bereichen. Das Kind darf diese Lernerfahrung, wie du es beschrieben hast, diese Selbstwirksamkeit. Ja, ich hatte eine Idee, ich habe es ausprobiert und dann, wie gesagt, egal ob es funktioniert oder nicht, das ist zweitrangig, aber auch dieses Vertrauen in das Kind zu haben, diesen Vertrauensvorschuss zu geben, also zu sagen, ja, cool, probier das mal aus. Und wenn es nicht funktioniert, dann eben, es ist nicht schlimm, auch diese Fehlerkultur.
Ja.
Zu schätzen und dem Kind dadurch zu sagen, das ist vollkommen in Ordnung. Es muss nicht jede Idee ja gleich beim ersten Mal funktionieren und klappen. Und auch gerade bei Hausaufgaben oder eben generell in der Schule, das ist ja so ein, der Fokus liegt immer nur auf Fehler und die Hausaufgaben sollen ja auch richtig gemacht werden. Und was ist, wenn es falsch ist? Und damit wird im Prinzip ja auch dagegen gesteuert, dass wir unseren Kindern erlauben, Fehler zu machen und nicht gleich von vornherein zu sagen, ach, das bringt ja sowieso nichts. Das,
ja.
Genau. So, so wichtig. Okay, gut. Da haben wir also im Prinzip, bevor wir mit der Hausaufgabenzeit anfangen, dass wir erstmal das Kind selber einschätzt, wie läuft gerade mein Motor im gelben, im grünen oder im roten Bereich. Dann hast du ja, jetzt hast du ja gerade ein paar Dinge gesagt, die helfen im roten Bereich, um den Motor in den grünen Bereich zu bekommen. Hast du noch so ein paar praktische Tipps, was man machen kann, wenn ein Kind gerade im gelben Bereich ist? Also eben, wichtig ist ja auch, das Kind erstmal selbst überlegen zu lassen. Aber was sind so deine Erfahrungen, die da helfen, um das Kind zu aktivieren, aus dem Schneckentempo rauszuholen?
Ja, also Schneckentempo bedeutet immer, wir brauchen ein bisschen mehr Tempo, also brauchen wir vor allem Bewegung, ne? Und was total gut hilft, das hilft auch bei meinen Kindern besonders gut, wenn alle so träge sind, dass wir einfach wirklich mal Musik anmachen und tanzen. Das sorgt nicht nur dafür, dass wir wieder eine gute Konzentration kommen und der Körper wieder ein bisschen in Schwung kommt, sondern es sorgt auch dafür, dass wir wieder ein bisschen mehr Glück und Freude spüren, ne? Und ein bisschen mehr Leichtigkeit. Das ist so die eine Variante. Die andere Variante wäre einfach ein kaltes Glas Wasser mit Zitrone trinken, ne? Oder so Wechselbäder, ne? Also kalt, warm, Fußbäder, Handbäder. Oder auch einfach mal ganz kräftig diesen Körper abklopfen, ne? Also Kinder, dass sie sich einfach mal kräftig abklopfen. Auch das ist was gut helfen kann, Ne? Manchmal ist auch die Möglichkeit, dass im Garten ein Trampolin steht und das Kind da erstmal kurz Trampolin springt. Ne? Und was ich häufig auch habe, wenn so dieses extreme Träge und dieses nicht in die Gänge kommen, häufig ist es auch, dass Kinder viel Hunger haben nach der Schule. Ne? Die kommen nach Hause und das Erste ist, ich habe Hunger.
Ja.
Vielleicht braucht es da auch einfach nochmal ein bisschen Energie in Form von Essen. Ne?
Ja, genau. Was du jetzt gerade erzählt hast, war der Gedanke, der bei mir hochgekommen ist, wo wir als Eltern uns auch wieder diese Zeit nehmen dürfen. Das Kind erstmal durch die verschiedenen Ideen, um sich zu aktivieren, beziehungsweise erstmal runterzufahren, diese Zeit zu nehmen. Und oft ist es ja bei uns, dass wir so einen straffen Zeitplan haben. Jetzt ist Hausaufgabenzeit, ja. Dann ist noch Einkaufen, dann ist Abendbrot, dann ist dieses, jenes, bam, 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 bam. Und dass sich dafür einfach nicht die Zeit genommen wird. Aber ich denke dadurch mit den Tarot, dass es für alle gut nachvollziehbar war, dass es bringt nichts und die Hausaufgabenzeit wird für alle anstrengend. Wenn mein Kind gerade Schneckentempomodus ist, dann investiere ich lieber die, oder was ist deine Erfahrung? Wie viel Zeit braucht das? Um jetzt zum Beispiel vom Schneckenteil, egal ob vom Rot ins Grüne oder vom Gelb ins Grüne, wie viel Zeit braucht das, um in den nächsten Bereich zu kommen?
Genau, also das ist tatsächlich ein bisschen individuell pro Kind. Wir können jetzt nicht genau sagen, es braucht jetzt immer 5 Minuten oder es braucht immer 3 Minuten, aber es braucht auf jeden Fall nicht lange. Ne? Ich würde maximal schätzen, aber wie gesagt, der eine länger, der andere kürzer, maximal 10 Minuten, ne? Wenn man da konsequent diese Übung macht oder einfach erstmal dieses Ankommen in dieser Situation macht. Ne? Genau.
Apropos Ankommen, findest du, dass es wichtig ist, dass es immer derselbe Platz ist, wo das Kind Hausaufgaben macht? Also vom Setting her, worauf sollte da geachtet werden oder ist das nebensächlich?
Ja, also was wichtig ist, dass das Kind einen Arbeitsplatz hat, der erstmal frei von allen möglichen Sachen ist. Also, dass da nicht noch die Aufkleber liegen und das Freundschaftsbuch und die Strümpfe und dann ist da noch eine Stiftebox, sondern das Kind braucht erstmal Platz, um überhaupt Hausaufgaben machen zu können und vor allen Dingen wenig Ablenkung. Also, wir haben das häufig, dass dann, wie gesagt, die Sticker und alles drauf liegen und dass auch manchmal noch so eine bunte Tischunterlage ist, ne? Das sorgt für viel Ablenkung bei so einem Kind.
Ja.
Genau. Und da kann es wirklich helfen, das haben wir oder das mache ich auch häufig in Therapien, dass alles einen Platz bekommt und wir das mit einem Parkplatzschild beschriften. Ne? Also, dass der Stift, den das Kind fürs Hausaufgaben machen braucht, dass der einen Parkplatz hat. So schöne Schreibtischunterlagen, wo eben das Blatt schon aufgezeichnet ist, dass das Kind schon weiß, okay, da ist mein Blatt, da liegt mein Stift. Da liegt das Lineal, da liegt vielleicht noch ein Buch, ne? Das alles seinen Platz hat und wenig Ablenkung am Arbeitsplatz ist.
Genau. Von diesen Matten habe ich so jetzt noch nichts gehört. Ich sage immer, ihr als Eltern, ihr kennt euer Kind am besten. Und es gibt die wirklich ganz genau hier liegt, also ganz viel Struktur auch brauchen. Hier kommt das Blatt hin, hier kommt der Stift hin, hier kommt das Lineal hin. Dann gibt es auch Kinder, die kommen mit weniger Struktur zurecht. Und ich glaube, da ist es auch, es gibt ganz viele Hilfsangebote, aber wir als Eltern dürfen natürlich uns vertrauen oder auch unsere Erfahrung, was wir mit dem Kind machen. Also auch bei allen Tipps, die ihr jetzt heute hier in der Folge hört, natürlich probiert das aus, wie unterschiedlich Kinder sind. Ja, dass auch nach der Schule, dass manche Kinder, die sind wahrscheinlich nach der Schule relativ schnell bereit, Hausaufgaben zu machen. Andere, die brauchen wirklich erstmal spielen und frei, also das ist ja wirklich jedes Kind sehr, sehr individuell. Und das ist auch in Ordnung. Das hat auch nichts mit, das eine Kind ist besser oder schlechter oder dieser Tipp, das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig bei allen Dingen, egal ob es Thema Hausaufgaben oder welchen Bereich auch immer, wo ihr als Eltern, ihr seid die Fachkräfte, ihr kennt euer Kind wirklich am besten. Und das dann auszuprobieren, okay, was tut mein Kind wirklich gut? Oder ist es, tue ich es mit der einen oder anderen Variante vielleicht zu sehr in eine Richtung, in ein System stecken, was gar nicht zu dem Kind und auch zu mir passt? Also das, ja, sehe ich als wichtigen Punkt an, das mit der eigenen Bauchgefühl und Intuition natürlich zu machen. Gleichzeitig das Wissen aber schon zu haben, wie funktioniert zum Beispiel das Gehirn meines Kindes. Und gerade im Grundschulalter ist ja auch die Konzentrationszeit. Also wenn du als Mama mit der Erwartung rangehst, mein Kind, wir machen jetzt eine Stunde Hausaufgaben und die Stunde ist mein Kind konzentriert, wird nicht funktionieren. Weil 60 Minuten, dass sich ein Kind konzentriert in dem Alter, nein. Und das darf man natürlich schon wissen, ja.
Ja.
Und seinen Weg finden.
Genau. Und was ich ganz gerne auf jeden Fall noch anmerken möchte, ist, nicht nur, dass nicht jedes Schema für jedes Kind passt, sondern auch, dass nicht alles mit einmal umgesetzt werden muss. Also nicht der Motor, nicht der Arbeitsplatz, sondern einmal Stück für Stück, ne? Weil wenn wir die Veränderung jetzt sofort und auf der Stelle alles mit einmal durchführen, dann ist das für alle nicht nur stressig, sondern kann eben auch einfach zu viel Frust führen, ne?
Ja, genau. Ganz, ganz wichtig. Eben lieber kleine Schritte machen und diese beständig als versuchen, einen Riesenschritt zu machen, alles mit einmal. Und dann sagen, oh, das funktioniert alles nicht. Und du als Mama bist gefrustet, dein Kind ist gefrustet. Also das bringt einfach keine Punkte.
Ja, genau.
Richtig, ja. Wie ist die Erfahrung? Wir haben jetzt unser Kind in den grünen Bereich gebracht, bereit für die Hausaufgaben. Und dann kommt, ich kann das nicht, ich verstehe das nicht, das ist alles blöd. Was mache ich dann?
Im besten Fall dröselt man diese Aufgabe erstmal auf, ne? Also erstmal überhaupt zu schauen, was ist denn die Aufgabe? Auch zu fragen, was verstehst du in dieser Aufgabe, ne? Also was musst du machen?
Genau.
Und dann gegebenenfalls die Frage auch nochmal anders formulieren, der Aufgabe, ne?
Ja. Und hast du da Erfahrung, inwiefern kommt dieses, das kann ich nicht, ich verstehe das nicht, gleich am Anfang? Oder ist das eher mehr ein Problem, wenn das Kind eben nicht im grünen Bereich gerade ist mit seinem Motor?
Ja, also diese Situation haben wir ganz häufig, dass wenn das Kind wirklich nicht im grünen Bereich ist und wenn das eben müde und schlaff ist und dann schon sagen kann, ich schaffe das jetzt nicht. Das häufig liegt es gar nicht an der Aufgabe an sich, sondern einfach an, ich bin zu schlaff oder ich bin überdreht. Ne?
Ja, ja, ja. Also dass das im Prinzip wieder dieses, wenn es im grünen Bereich ist, hat man wahrscheinlich eher weniger dieses, es geht nicht, das funktioniert nicht, ich habe keine Ahnung davon, dass man da diese Diskussion,
ja,
wahrscheinlich genau, alle Eltern irgendwo kennen, dass man sagt, okay. Ja. Und es ist ja auch, je nachdem, wie viel Zeit diese Hausaufgaben brauchen, hatte ich ja vorhin schon kurz gesagt, mit dieser, wir machen jetzt eine Stunde Hausaufgaben und lernen, das funktioniert nicht. Das Kind braucht natürlich auch dazwischen wieder erstmal eine Pause, um im grünen Bereich auch zu bleiben. Weil nur weil es im grünen Bereich angefangen hat, heißt es ja nicht, dass es bis zum Ende der Hausaufgabenzeit im grünen Bereich bleibt.
Genau. Und auch nochmal auf deine Frage zurückzukommen, die Frustration zeigt sich nicht direkt am Anfang, ne? Also wenn Kinder direkt am Anfang schon sagen, ich habe da keine Lust drauf, dann sollte man als allererstes mal in den Motor schauen, ne? Wie läuft der Motor gerade? Weil dann sagt das Kind schon direkt, ich bin jetzt nicht bereit und das wird natürlich mehr Kampf als Erfolg bringen.
Ja.
Und Kinder, die jetzt eben schon ganz lange an dieser Aufgabe sitzen und nicht ans Ziel kommen, weil vielleicht der Körper gerade im Schneckentempo unterwegs ist, die werden auch irgendwann sagen, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, ne? Deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir erstmal schauen, ist das Kind gerade lernbereit, ne? Und um Aufgaben wirklich auch so oder Hausaufgaben so zu gestalten, dass sie etwas einfacher werden, ne? Frust wird sicher immer irgendwie an einer Stelle da sein, ne? Den dürfen wir erstmal lernen auszuhalten. Aber um es uns etwas einfacher zu machen, können wir einfach Aufgaben aufteilen, ne? Also wir müssen nicht die gesamte Aufgabe jetzt sofort und auf der Stelle machen, sondern wir können mit einem Tummy-Timer arbeiten. Das ist im Endeffekt wie so eine Uhr, die ein Farbfeld hat, je nachdem, wie viel Zeit man einstellt. Man 10 Minuten einstellt, dann wird die Farbe weniger, ne? Dass das Kind was hat, an dem sich's orientieren kann. Und man dann einfach sagen kann, pass auf, wir setzen uns jetzt 10 Minuten an diese Aufgabe. Wir machen diese Aufgabe und nach 10 Minuten ist erstmal Pause. Ne? Je nachdem, was es für eine Aufgabe ist. Man kann ja, wenn man jetzt ganz viel Zeit hat, ne, über Tage für eine Aufgabe, nehmen wir jetzt mal Mathe, und das Kind soll 10 Matheaufgaben rechnen, dann kann man das ja aufteilen, ne, über die Tage und sagen, okay, wir machen 10 Minuten, jeden Tag machen wir 3 Aufgaben. ne? Ja. Oder zwei, je nachdem, wie viel Zeit man dafür nehmen möchte. Und dann kann das Kind einmal sehen, okay, ich habe jetzt die 10 Minuten, wenn die Zeit um ist, wird die Aufgabe wirklich zur Seite gelegt. Also wir fangen dann nicht nochmal an, da 3 Minuten drauf zu geben, weil es gerade so gut lief, sondern die Kinder müssen wirklich ja das Gefühl bekommen und auch die Erfahrung machen, dass wenn die Zeit um ist, ist die Aufgabe erstmal beendet.
Ja.
Ne? Und wenn die Kinder jetzt eben nicht eine ganze Woche Zeit haben für eine Aufgabe, sondern eben die in 2 Tagen machen müssen, kann man auch sagen, okay, das Kind macht jetzt 10 Minuten und es macht vielleicht in 2 Stunden nochmal 10 Minuten. Je nachdem, was in den Tagesablauf der Familien passt. Ne? Aber damit kann man eben diese Hausaufgabensituation erstmal ein bisschen entzerren und den Frust auf beiden Seiten rausnehmen.
Ja.
Also ich denke, ganz viel wird sich schon von alleine lösen, wenn ihr in Zukunft darauf achtet, in welchem Bereich gerade euer Kind ist. Vom Motor, also im grünen, im gelben, im roten Bereich. Wenn, es gibt ja aber auch Kinder, die vielleicht wirklich überfordert sind oder generelle Konzentrationsschwierigkeiten haben. Woran oder auch deine Erfahrung, wie ist es, wie kriegen das Eltern raus? Ob es wirklich jetzt einfach ein situatives Konzentrationsproblem ist oder wo es merken, irgendwie vielleicht brauchen wir hier doch noch mehr Unterstützung. Was sind da so vielleicht Hinweise, wo man sagt, okay, wenn das immer und immer wieder so auftritt, da sollte man sich vielleicht doch mal an entsprechende Fachkräfte wenden.
Ja, also solche Sachen fallen ja bereits schon sehr früh in der Schulzeit auf, ne? Wenn Kinder da wirklich Schwierigkeiten zum Beispiel beim Lesen haben oder beim Rechnen haben, dann wird die Lehrerin bereits wahrscheinlich schon nach dem ersten Halbjahr sagen, hier hat es vermutlich ein bisschen Schwierigkeiten, ne? Also beim Lesen ist es ja häufig, wenn man jetzt Richtung LRS guckt, dass die Buchstaben vertauscht werden, ne? Also B und D und T. Nee, nicht T, sondern wenn Buchstaben vertauscht werden, also B und D und P und Q, oder wenn das Kind zum Beispiel bei der Frage, wo steht der Laut S, steht er am Anfang, in der Mitte oder am Ende eines Wortes, ne, was man sagt, da schon nicht richtig herausfinden kann, ist es jetzt am Ende, in der Mitte oder am Anfang, ne, dass da schon eine Tendenz sein kann, dass das Kind Schwierigkeiten hat. Ne? Ja. Auch das Gleiche beim Mathe oder beim Rechnen. Ne? Also wenn wir schon sehen, okay, der Würfel hat 6 und das Kind zählt immer noch jeden Punkt einzeln, ne?
Ja.
Dann kann das schon ein Hinweis sein. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass das Kind eine Lernschwierigkeit hat. Ne? Also deswegen, das zeigt sich tatsächlich im ersten Schuljahr.
Ja.
Und da im Prinzip einfach auch auf die Fachkompetenz der Lehrer mit zu vertrauen. Weil eben viele Eltern sagen mir auch, naja, ich weiß ja gar nicht, was normal ist oder was nicht normal ist, was typisch ist für ein 6-jähriges Kind oder ein 8-jähriges Kind. Woher sollen wir es denn als Eltern wissen? Ja, und da ja schon einfach auch auf die Fachkräfte zu vertrauen, die Lehrer, die jeden Tag Erstklässler, Zweitklässler und so weiter haben, die das natürlich schon nochmal von einer ganz anderen Sicht, auch von einer objektiven Sicht. Als Eltern ist man natürlich auch immer subjektiv. Es ist auch ganz normal und es ist auch gut so. Genau, und da einfach entsprechend die Hilfsangebote, die es gibt oder auch bei Kinderärzten und sowas, da wird ja auch, oder Schuluntersuchungen ja auch schon direkt, also wo ja da auch entsprechend, wo sie genau wissen, worauf wir geschaut werden muss, um irgendwelche Entwicklungsauffälligkeiten da herauszufinden.
Ja, und ich finde auch, dass Eltern, die, wie du es eben schon sagtest, die auch keinen Vergleich haben, ne? Woher sollen die denn wissen, ob das Kind jetzt in einem guten Lerntempo ist, ob das irgendwie auffällig ist oder ob das jetzt schon vornweg geht? Deswegen ist einfach dieses, wir müssen darauf vertrauen auch, dass Lehrer frühzeitig Bescheid sagen und sagen, hey, hier gibt es Auffälligkeiten, ne?
Ja. Und ja, ich weiß, manchmal hat man Glück, mit einem guten Lehrer gesegnet zu sein, manchmal vielleicht eher weniger, dass wir dann aber auch wirklich proaktiv, wenn ihr ein ungutes Gefühl habt und sagt, ich bin mir einfach nicht sicher und von Lehrer kommt nichts, dann fragt einfach direkt nach dem Gespräch und sagt, hier, das ist mir aufgefallen, ich mache mir Sorgen, ich mache mir Gedanken, ist das normal, ist das nicht normal? Also wenn, wie gesagt, nicht nur einfach abwarten zu sagen, okay, kommt nicht, scheint alles in Ordnung zu sein. Wenn ihr als Eltern ein ungutes Gefühl habt, warum auch immer, dann fordert euch es ein und kommt ins Gespräch.
Ja, also das ist auch tatsächlich das, was ich jetzt wirklich nochmal unterstreichen möchte, dass wir Eltern oft ein Bauchgefühl haben, ne? Und wenn wir merken, so irgendwas stimmt nicht und anfangen loszugehen und an allen Stellen gesagt wird, nee, da ist nichts, dann hat man immer noch die Möglichkeit, mal zum Beispiel zu einer Ergotherapie zu gehen und da verschiedene Tests machen zu lassen, ne? Was man gegebenenfalls anfangs erstmal privat bezahlen muss, ne? Aber einfach, um auch für sich Gewissheit zu haben, ob denn das Kind jetzt wirklich in diesem Bereich Schwierigkeiten hat, ne? Oder in einem anderen Bereich oder ob alles gut ist, ne?
Ja, genau. Das ist auch wichtig, ja, danke. Ein anderer Gedanke, der mir noch hingekommen ist zum Thema, wir als Eltern, wir haben nicht die Erfahrung, wir wissen zum Teil ja eben gar nicht, ist das normal, die Lerngeschwindigkeit, Lernentwicklung und so weiter. Gleichzeitig sehe ich aber die Gefahr, ich hatte es auch, wo ein Papa auf mich zukam und meinte, oh, können wir dann die Hefte unserer Kinder vergleichen, wie gut mein Kind schon schreibt und sein Kind schon schreibt. Und ich dachte, also ich verstehe absolut diesen Ansatz, aber gleichzeitig sehe ich so sehr die Gefahr, dann eben ins Vergleichen zu kommen, dass man sagt, ja, der Max kann das aber schon besser. Der Max macht das so und der Max kriegt das auch schon hin. Aber dann musst du das auch hinkriegen, dass dadurch, auch wenn es von unserer Sicht erstmal gut gemeint, natürlich, wir wollen alle das Beste für unser Kind haben. Aber dass wir eben nicht unser Kind vergleichen. Es ist in Ordnung, dass mein Kind vielleicht nicht so gut in Mathe ist wie der Max oder nicht so gut in Deutsch oder was auch immer. Ja, also dass da diesen Druck rauszunehmen, da diese Leistungsgesellschaft einfach zu unterbrechen und zu sagen, das Tempo meines Kindes ist in Ordnung und nicht versuchen zu ziehen und zu machen, nur damit es der beste Schüler der Klasse oder so wird.
Ja.
Da. Und ich denke auch durch Social Media ist das auch ein ganz großer Punkt, dass man ja überall diese Sachen sieht, was andere Mütter können, was andere Kinder können, dass man sich wirklich bewusst dafür entscheiden muss, zu sagen, stopp, ich vergleiche mich ja nicht. Ich sehe nur mein Kind und ich vergleiche mein Kind im Prinzip mit sich selbst. Wie es die erste Schulwoche, die zweite Schulwoche, die dritte Schulwoche, das erste halbe Jahr und diesen Fortschritt von meinem Kind zu sehen und zu feiern und das auch dem Kind zu spiegeln. Dass es bei dem Kind nicht ankommt, ich bin nicht gut genug, meine Mama, mein Papa vertraut mir nicht.
Und darin wirklich sein Kind zu stärken, weil das, was ich häufig auch mitbekomme, ist so, dass unter den Kindern ein extremer Leistungsdruck herrscht, ne? Dieses Vergleichen. Ne? Was hast du denn für eine Note? Ach, du kannst noch nicht lesen und schreiben, dann bist du noch kein Zweitklässler. Ne? Das sind so Sätze, die mir begegnen, wo ich oft so ein bisschen durchatmen muss, weil ich immer oft denke, die Kinder sind ja so nicht auf die Welt gekommen. Ne? Also es herrscht ja schon dieser extreme Leistungsdruck, vermutlich bei den Eltern, ne? Die das dann weitergeben. Und natürlich, wie du das schon sagtest, wir wollen immer das Beste für unser Kind und wir wollen immer, dass es eine Zukunft aufbaut, in dem es glücklich ist und gesund ist und Geld verdient und ja. Und trotzdem dürfen wir hinschauen und unsere Kinder nicht vergleichen und nicht diesen Leistungsdruck aussetzen. Ne? Einfach auch zu sagen, hey, du hast eine 4, das ist okay. Ja? Denn wenn Kinder eine 4, eine 5 oder eine 6 bekommen, dann fühlen die sich doch selbst schon schlecht. Ne? Also die wissen doch selbst schon, dass ihre Leistung nicht dem entspricht, was gewünscht war.
Ja.
Und wenn die Kinder dann noch nach Hause gehen und dann noch wir Eltern dann frustriert sind und gegebenenfalls auch noch anfangen mit Verboten oder mit Schimpfen oder Bewertungen oder dann macht das natürlich was mit dem Kind und das kommt auch wieder in diesen Leistungsgedanken, ne? Und da entstehen ja im Endeffekt auch die Glaubenssätze, ne? Also ein Kind, was immer belohnt wird für Einsen und Zwei, ne? Was dann, jetzt habe ich oft erlebt, dann Punkte bekommen oder Geld bekommen, ne? Die müssen diese Leistung ja halten, ne? Und die Enttäuschung ist so viel größer, wenn das Kind doch mal eine schlechte Note hat, ne? Dass es das nicht erreicht hat, ne? Und dann fängt es an sich zu zweifeln. Dann entstehen Glaubenssätze wie, ich bin nicht gut genug, ne? Oder ich bin nicht richtig oder ich muss mich noch mehr anstrengen, ne? Und auch Kinder, die immer im unteren Leistungsbereich, ja, sich befinden, also mit 3, 4 und 5, ne? Wo die Noten ja das Kind schon immer bewerten und sagen, du bist eine 3 oder du bist eine 4. Und Eltern dann noch anfangen zu sagen, ja, du kriegst jetzt keinen Punkt oder du hast jetzt schon wieder eine 4 geschrieben, du bleibst heute zu Hause, du musst jetzt mal lernen, dass auch das dem Kind ja immer wieder zeigt, so wie du bist, bist du nicht gut. Du musst mehr Leistung bringen, ne? Und das Kind dann im Endeffekt wieder verinnerlicht, ich bin nicht gut genug.
Mhm.
Und auch Kinder, das erlebe ich auch ganz häufig, dass Kinder, die wirklich Schwierigkeiten haben mit dem Lernen, ne, denen Schule wirklich schwerfällt, dass die irgendwann anfangen zu resignieren und sagen, ich krieg's ja eh nicht hin. Warum soll ich mich denn jetzt hinsetzen und lernen? Warum soll ich jetzt noch die Hausaufgabe machen? Ich bin doch eh zu blöd dafür. Und das ist sehr, sehr schwierig, Kinder da wieder in die Motivation zu bekommen. Ne? Also da, wo Kinder schon abgekippt sind mit, ich bin zu blöd und ich krieg's nicht hin, und ich habe da auch keine Lust mehr drauf, Kinder da wieder aus dem Loch rauszuholen und zu motivieren und zu sagen, hey, du schaffst das, du bist gut so, wie du bist. Das ist ganz, ganz schwer. Ne? Und das sind dann aber auch vor allem Kinder, die Richtung Pubertät gehen. Ne? Wo wir sowieso schon Schwierigkeiten haben, ne, aufgrund der ganzen Hormonausschüttung. Und dann die Kinder wieder einzufangen und zu sagen, hey, stopp, ich glaube an dich, du bist gut so, wie du bist, ist eine große Herausforderung.
Genau, genau. Und genau aus diesem Punkt sage ich immer, fangt so früh wie möglich an. Wenn ihr, eben wie du sagst, wenn die Pubertät kickt, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Und wenn die Hausaufgabenzeit der Grundschulzeit schon geprägt war von, ja, ich schaffe das sowieso nicht, dann wird das, wenn euer Kind ein Pubertier ist, natürlich noch schwieriger. Ja, deswegen ist es so wichtig. Und genau den Punkt, den du gerade gesagt hattest, ich glaube, das ist viel wichtiger, das Selbstwertgefühl unseres Kindes zu stärken, gerade auch in der Hausaufgabenzeit, anstatt dass die Hausaufgaben in 10 Minuten erledigt sind und dass alles korrekt ist und so weiter und so fort und dass die Hausaufgaben nie vergessen werden. Und ich finde es auch vollkommen legitim zu sagen, wenn mein Kind an diesem Nachmittag aus welchen Gründen auch immer nicht in diesen grünen Bereich kommt oder vielleicht, keine Ahnung, ist das Haustier krank oder irgendwas, was das Kind beschäftigt, wo wir sagen, ach Mensch, meine Güte, reiß dich mal zusammen. Aber nein, für das Kind ist es,
ja,
ist es so, so wichtig und es kann eben vielleicht gerade keinen klaren Kopf bekommen oder weil sie es mit der Freundin gestritten hat oder vollkommen egal. Und da als Eltern auch zu sagen, okay, es ist in Ordnung, die Hausaufgaben heute nicht zu machen.
Und was ich gerne noch anmerken möchte, ist, dass auch Gefühle, die so positiv sind, wie Freude, Aufregung und so weiter, immer das Lernen beeinträchtigen können. Ne? Also wenn das Kind am nächsten Tag Geburtstag hat, dann ist so viel Aufregung und so viel Energie und so viel, ja, Freude da, dass es wirklich auch sein kann, dass wir da nicht in den grünen Bereich gut reinkommen oder dass der grüne Bereich nicht lange anhält, ne? Dass das Kind danach schnell wieder abkippt. Auch da immer mal in den Alltag und in die Situation der Kinder reingucken, ne? Oder auch, wenn das Kind vorher lange krank war, mit einem Magen-Darm zum Beispiel. Ne? Magen-Darm ist einfach was nicht nach einer Woche, wo alle wieder fit und munter dastehen, sondern was einfach manchmal noch so ein bisschen Energie braucht. Da immer mal reinschauen, was ist in der letzten Zeit gewesen, was ist vielleicht in der nächsten Zeit, was steht da noch an und was war auch heute am Tag. Ne? Wenn ein Kind sich, wie du es schon gesagt hast, vielleicht mit dem besten Freund oder besten Freundin gestritten hat, dann muss man vielleicht, oder man sollte erstmal das Thema aufgreifen und sagen, hey, boah, willst du davon erzählen oder magst du jetzt erstmal kurz für dich sein, wenn du mich brauchst, ich bin da, ne? Dass das Kind erstmal merkt, okay, ich hätte auch einen Rahmen da, ne? Mhm. Aber dann kann es eben auch sein, dass Hausaufgaben erstmal schwer fallen, ne?
Ja, ja, genau. Und ich glaube jetzt, die Wendung unseres Gesprächs zeigt sehr gut, ja, es gibt natürlich, wie du am Anfang auch gesagt hast, so ein paar wirklich alltagstaugliche Tipps, was ihr als Eltern probieren könnt, um euer Kind in den grünen Bereich zu bekommen. Aber im Prinzip geht es bei der Hausaufgabenzeit, es ist Beziehung, es ist Bindung.
Ja.
Ein Gespür für euer Kind zu haben, wie geht's mein Kind gerade, was braucht es, was beschäftigt es, wie ist auch Thema Selbstwert. Ja, und da das, was wir auch zu Beginn sagten, gerade Schule ist für ganz viele Eltern natürlich ein eigenes Kapitel, die eigene Geschichte, die jeder mit seiner Schulzeit verbindet und das eben nicht aufs Kind zu projizieren. Dass wir da wirklich nicht okay, ich bin jetzt Lehrer und das musst du machen. Und diesen Druck haben unsere Kinder schon genug in der Gesellschaft, dass wir als Eltern nicht diesen Druck auf unsere Kinder weiterhin mitmachen und projizieren, sondern dass das Kind einfach erlebt, hier zu Hause bin ich sicher. Und darf ich auch sagen, ich habe gar keinen Bock auf diese Scheiße. Und das ist in Ordnung, ja, dass wir das als Eltern halten und dass wir auch als Eltern hinter unserem Kind stehen. Also ich habe auch zu unserer Tochter gesagt, wenn eben diese Tag gewesen ist und sie selber diesen Druck hat, ich muss doch die Hausaufgaben machen. Und ich sage, nee, das ist heute nicht dran. Heute brauchst du was anderes. Und dann habe ich das mit der Lehrerin geklärt. Und das nicht, wie gesagt, mein Kind gesagt, sprich mit ihr, sondern nein, dass mein Kind weiß, ich stehe hinter mein Kind. Und da vertraue ich, wie gesagt, natürlich auf jede Mama, auf jeden Papa, dass ihr das unterscheiden könnt, dieses, wann ist mein Kind wirklich nicht in der Lage dazu, aus verschiedenen Gründen, die wir gerade angesprochen haben, oder ist es, ah, mein Kind hat wirklich einfach keinen Bock und zieht jetzt diesen Joker. Und das, ja, das machen Kinder natürlich auch manchmal gerne, aber das merkt einfach jede Mama, was, wenn es wirklich ein Thema ist oder ob es dieses, ich habe keine Lust. Das ist natürlich eine andere Geschichte.
Genau. Welcher Gedanke mir dazu noch kam, ist, für Bildung brauchen wir immer Bindung. Ne? Also wir können nicht in einem Umfeld lernen, wo wir schon Angst haben, weil die Mama oder der Papa vielleicht gleich laut werden oder weil ich das nicht schaffe oder weil meine Rahmenbedingungen nicht stimmen. Weil jemand hinter mir steht und sagt, du musst das aber jetzt machen. Ne? Dann hängen Kinder ganz oft in der Angst und kommen nicht voran. Ne? Also die sind dann manchmal wie gelähmt und können die einfachsten Aufgaben nicht rechnen, die sie sonst kannten, ne? Oder konnten. Genau. Und das, was du eben von deiner Tochter gesagt hast, ich selbst war auch in so einer Situation. Mein Sohn, der schrieb einen Englischtest und ihm fiel das einen Tag vorher ein. Und dann versuchte er den ganzen Nachmittag zu lernen. Und wir wollten zu einem Geburtstag und dann fing er an, seine Englischvokabeln mitzunehmen. Ich habe gesagt, nee, und jetzt ist Stopp. Ja. Pass auf, du hast ganz viel schon gelernt und du wirst es morgen gut machen. Ich vertraue dir. Jetzt ist Pause. Jetzt ist einfach Pause. Jetzt machen wir keine Aufgaben mehr. Und da einfach auch wirklich eine klare Grenze setzen und sagen, hey, du hast die ganze Zeit gemacht. Du bist total aufgeregt, aber es bringt nichts, jetzt noch mehr zu lernen. Jetzt ist Pause. Ne?
Ja.
Genau. Aber eben auch, wenn Kinder die ganze Zeit in die Verweigerung gehen und sagen, ich habe keine Lust, ne? Weil sie wahrscheinlich schon in dem, ich bin sowieso nicht gut genug oder ich kann es sowieso nicht, dann hilft manchmal wirklich auch klar zu sagen, pass auf, wir müssen du musst diese Aufgabe machen. Nach dem Frühstück, also am Wochenende zum Beispiel, nach dem Frühstück machst du die Aufgabe. Ja? Auch das ist nochmal wichtig, weil wenn Kinder immer in die Vermeidung gehen, vor allen Dingen, wenn sie eben vorher schon ganz viel Frust erlebt haben, ist es wichtig, dann auch nochmal eine klare Grenze zu setzen und zu sagen, pass auf, jetzt müssen wir die Aufgaben machen. Ja? Also wir können die nicht immer nur wegschieben, sondern du kriegst jetzt ein Zeitfenster von 10 Minuten, ich setze mich mit dir hin und wir machen die gemeinsam. Ne?
Ja.
Genau.
Ich kann es nur immer wieder sagen, ihr als Eltern hört auf euer Bauchgefühl. Denn
genau.
Also ich verstehe diesen Punkt und gleichzeitig gibt es aber auch die Situation, wo jetzt darf das Kind aber auch Eigenverantwortung tragen. Wenn das Kind immer sagt, nein, mache ich nicht, natürlich, dass du dein Kind dabei unterstützt und begleitest, das haben wir jetzt ausführlich besprochen, wie du das auch machen kannst, aber ab einem gewissen Punkt, wo man eben dann sagen muss, okay, dann hast du morgen die Hausaufgaben nicht, dann erklärst dein Lehrer oder dann kriegt es eben diese Konsequenz vom Lehrer. Und das zieht dann oft nochmal ganz anders, als wenn wir als Eltern immer wieder, weil dann haben wir ja auch diesen Druck, dieses Hamsterrad. Du musst, ich mach aber nicht, doch, du musst, nein, ich mach nicht. Da sind wir in den Machtkampf drin. Natürlich, das sind alles Einzelfälle, wo ihr auf euer Bauchgefühl hören dürft. Aber auch da für euch selbst innerlich abzugrenzen, dass ihr selbst nicht diesen Druck annimmt und dadurch ich selbst diesen Druck macht, aber mein Kind muss doch die Hausaufgaben machen, es muss doch die Hausaufgaben machen, es will partout nicht, ich habe alles probiert, es funktioniert nicht. Oder auch da vielleicht mit den Lehrern zu sprechen, zu sagen, hier, wir haben das Problem, ich habe schon alles Mögliche ausprobiert, ich weiß nicht mehr weiter.
Ja, also das würde ich tatsächlich auch gerne nochmal unterstreichen wollen, ne? Also du sagst, dann bleiben die Hausaufgaben halt, ne? Und das kann gut funktionieren, ne? Das kann bei dem einen Kind dann sagen, oh nein, ich mache die Hausaufgaben jetzt, aber das kann eben auch dazu führen, dass das Kind dann sagt, ja, dann ist es halt so. Und dann kommt es gar nicht mehr mit Hausaufgaben. Ne? Deswegen das ist wichtig, dass du das auch sagst und das will ich auch gerne nochmal unterstreichen, dass jedes Kind ist individuell, jede Situation ist individuell und Eltern müssen für sich selbst entscheiden, welchen Weg gehen wir. Ne? Im Sinne des Kindes und im Sinne der Familie. Ne? Ja. Weil wenn das Kind eben immer in die Vermeidung geht und sagt, ich mach's nicht, dann hat das natürlich irgendwann Konsequenzen. Ne?
Ja, ja.
Wenn wir aber dem Kind auch die Möglichkeit geben oder nicht geben, zu sagen, ja, dann mach's halt nicht oder dann komm halt zu spät, lernt es auch nicht, was sind die Konsequenzen daraus. Ne?
Ja.
Das ist immer so eine Gratwanderung.
Ja,
wie
ja,
geht das Kind dann mit der Konsequenz um?
Ja, ja. Und da muss man natürlich auch, ist mein Kind 6? Ist es 10?
Ja,
oder ist es
15?
Genau. Das ist natürlich auch ein großer Unterschied.
Genau, das macht nochmal viel. Hm.
Genau, also ihr merkt, das Thema ist sehr komplex. Zum Abschluss, Laura, hast du noch irgendetwas, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, irgendwas, was unter deinen Nägeln brennt, wo du sagst, das ist was, was du meinen Zuhörern hier nochmal mitgeben möchtest?
Ja, das, was ich jetzt im Endeffekt schon zum Schluss gesagt habe, ne? Jedes Kind ist individuell, jede Familie ist individuell und nicht jede Methode passt zu jeder Familie. Ne? Also seid da umsichtig mit euch, seid da liebevoll mit euch und wenn heute keine Hausaufgabenzeit ist, dann ist die vielleicht heute nicht, dann ist die vielleicht morgen. Ne?
Ja.
Genau, es gibt für alles immer eine Lösung. Also ganz entspannt. Schön. Ganz entspannt durch die Hausaufgaben.
Ja, ja. Dankeschön. Danke, Laura, für die Zeit, die du dir genommen hast, für den Einblick, den du uns gegeben hast, für die Erfahrung, die du mit uns geteilt hast. Und jetzt nochmal zum Schluss für dich, für euch als Zuhörer zur Einladung. Ihr wisst, ich begleite Familien, weil wir auch gerade gesagt haben, es ist natürlich vieles ein Einzelfall. Wenn ihr sagt, okay, die Tipps, die ich heute mitbekommen habe, waren gut, probiere ich aus, aber irgendwie, es funktioniert nicht, ich bin mir so unsicher, dann sprecht mich gerne an oder auch Laura. Laura kann ja nochmal auch erzählen, zu deinem Schwerpunkt, mit wem du arbeitest, inwiefern, wenn jetzt Familien, Eltern sagen, ah, ich bin mir hier so unsicher, Laura, bist du die Richtige oder Therese, bist du die Richtige? Wie können sie dich kontaktieren? Und,
genau.
Und wann sollten sie dich kontaktieren?
Ja, also ich begleite hauptsächlich Mütter aus der Erschöpfung. Also wenn du merkst, dass du gerade überfordert bist, dass du mehr schimpfst, als du möchtest, häufig genervt bist, die Partnerschaft sich nur noch im Kreis dreht, dann darfst du dich gerne melden und wir schauen, wie du aus deinem Leben wieder etwas mehr Leichtigkeit machst.
Okay. Und deine Kontaktdaten schreibe ich dann einfach mit in den Shownotes. Ist wahrscheinlich einfacher, als wenn du jetzt E-Mail, Telefonnummer und sowas alles durchgibst.
Genau, ja.
Genau. Und wie gesagt, meine Adresse, meine Kontaktdaten habt ihr natürlich auch. Wenn ihr nicht weiterkommt, was ein Thema Hausaufgaben ist oder generell sagt, ey, ich bin so unsicher, ich möchte doch nur das Beste für mein Kind, aber ich bin nur am Zweifeln oder ich sehe gar kein Land, ich weiß nicht, wie ich es umsetzen soll, dann melde dich. Dann danke ich dir.
Ich danke dir,
dass du dir die Zeit genommen hast. Und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja nochmal auch mit anderen Themen hier im Podcast.
Lieben Dank dir, Therese.
Ja, und jetzt zum Schluss wünsche ich dir ganz viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung der Sachen. Denn es geht nicht nur ums Anhören, es geht natürlich ums Umsetzen, ums Anwenden in deinen Alltag. Wenn du dabei Hilfe brauchst, ich bin für dich da. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung da. Folge diesem Podcast und ich freue mich, dich bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu können. Und vergiss nicht, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, echt zu sein.